Ein herzliches Hallo aus dem Sendestudio von Architekturdesigner XR. Heute begeben wir uns in die Welt der Pavillons. Zum einen schwenken wir nach Osaka, wo 2025 die nächste Weltausstellung Expo stattfinden wird und für den deutschen Pavillon nun der Bauantrag eingereicht wurde. Zum anderen werfen wir einen Blick auf einen bestimmten digitalen Pavillon, der im Rahmen der ersten Metaverse-Architekturbiennale gezeigt wurde. Beide spannende Architekturen stammen aus dem Hause von LAVA-Architekten. LAVA steht für Laboratory for Visionary Architecture. Und man ahnt es schon, von dort habe ich mir natürlich auch die entsprechende Expertise eingeholt. Und begrüße daher den assoziierten Partner des Berliner Büros, Christian Tschersich. Und LAVA hat natürlich auch andere Büros noch, wie ich erfahren habe, in Stuttgart, Sydney und in Ho Chi Minh Stadt. Und Christian Tschersich ist der leitende Architekt dort in Berlin. Lieber Chris, ich sende dir herzliche Grüße aus München und freue mich auf unser Gespräch heute.
Hallo Kelly, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Wir starten gleich, denn wir haben mit den zwei Themen heute doch eine Menge auf dem Programm. Ich würde ganz gerne allerdings vorher etwas erfahren, denn du bist ja sehr umtriebig und unterrichtest darüber hinaus computerbasierte Entwurfsmethodik am Lehrstuhl für Baukonstruktion an der Hochschule Kaiserslautern und bist zudem auch Key Faculty Member an der CIEE, das ist Global University in Berlin, wo du den Science and Technology Workshop leitest. Das ist wirklich ziemlich umtriebig. Was ist dir denn an dieser Arbeit so wichtig?
Ja, ich finde es unglaublich spannend, in meiner Tätigkeit als Architekt Praxis, Lehre und Forschung miteinander zu verbinden. Das ist ja nicht nur mein eigener Ansatz, sondern auch der Ansatz der drei Gründungspartner des Büros und auch des Büros im Allgemeinen, dass wir glauben, dass wir gestalterische Aspekte mit Kenntnissen aus der Forschung verbinden, um dadurch zeitgemäße Architekturen zu erzeugen. Und das Gleiche tue ich eben auch in meiner eigenen Tätigkeit parallel zum Büro. Und das Spannende eigentlich dabei ist, dass jedes dieser drei Tätigkeitsfelder, sowohl die Praxis im Büro, die angewandte Entwurfpraxis, wenn man so will, als auch die Lehrtätigkeit, als auch Forschungstätigkeiten an Hochschulen und Universitäten, dass jedes dieser drei Tätigkeitsfelder ganz eigene Möglichkeiten und ganz einzigartige Potenziale bietet, sich mit Architektur auseinanderzusetzen und auch Konzepte für räumliche Entwürfe zu entwickeln. Und während einerseits es da gewisse Unterscheidungen gibt und ganz eigene Möglichkeiten, wie gesagt, ist es gleichzeitig so, dass in der Verknüpfung von diesen drei Bereichen ein ganz besonderes Potenzial liegt, wiederum für diese drei Bereiche sich gegenseitig zu befruchten, wenn man so will, und Synergien zu erzeugen.
Um das konkret. Seit wann machst du das jetzt?
Ich unterrichte seit über 10 Jahren, sehr, sehr lange am KIT in Karlsruhe und habe auch im Ausland unterrichtet und jetzt gerade in Kaiserslautern unter anderem, was den Vorteil bietet, dass ich dort nicht nur Architektur unterrichte, sondern auch Virtual Design. Das sind also neben Architekturstudenten auch Studierende, die im Prinzip sich nur mit virtuellen Welten beschäftigen, was auch schon ein Fingerzeig ist hin auf die Arbeit im Metaverse, die wir jetzt auch mit dem Büro machen, also die Erzeugung radikaler digitaler Welten. Und konkret ist es, glaube ich, so, dass man sagen kann, dass die Lehre profitiert natürlich davon ganz stark, dass Lehrende aus der Praxis kommen und damit konkret aus der Anwendung Dinge den Studierenden mitgeben können oder auch Entwurfsaufgaben erzeugen, die vor einem realen Hintergrund passieren, aber eben man auch neueste Erkenntnisse aus der Berufspraxis in die Lehre einfließen lassen kann. Umgekehrt ist es so, dass die Lehre ein super spannendes Experimentierfeld ist, um mit jüngeren Leuten aus neuen Generationen mit neuem Denken auch Projekte mit einer ganz anderen Brille anzugehen, auch Projekte zu bearbeiten, die natürlich etwas freier gedacht werden können als in der realen Welt, weil es gewisse Sachzwänge noch nicht gibt, Stichwort Budget. Und das dritte Feld, die Forschung, ist eigentlich wie so eine Art Kit zwischen den beiden, weil man natürlich mit Studierenden oder auch mit dem Mittelbau an Hochschulen Forschungsprojekte betreiben kann, die man dann im Büro einsetzen kann. Und also gibt es einen regen Austausch zwischen eigentlich diesen drei Bereichen.
Ist denn die Resonanz der Studierenden daraufhin auch wirklich groß?
Ja, absolut, weil die Studierenden merken natürlich auch oder wissen das auch zu schätzen, dass man Kenntnisse aus der Realität mitbringt. Und für die ist das natürlich auch spannend, zum Beispiel gerade über Projekte wie die Expo zu erfahren, weil das natürlich denen auch aufzeigt, zum einen, wie dann die Lehre später konkret angewandt wird. Und das garantiert natürlich auch eine Aktualität und Relevanz der Lehre. weil es letztendlich ja auch ein Studium in gewisser Weise eine Vorbereitung ist auf den Arbeitsmarkt. Bei allem Experimentieren und bei allem sich ausprobieren, was man da macht, geht es ja auch im Wesentlichen darum, später dann einen Job zu finden. Das Zweite ist aber, dass Sie natürlich auch gewisse Perspektiven sehen, wo das hinführen kann und was man als Architektin oder Architekt alles tun kann.
Wir kennen uns ja schon eine ganz schöne lange Weile. Genau genommen blicke ich mal zurück zu dem Moment, wo in Dubai die Weltausstellung Expo stattfand, die letzte jetzt. Denn da habt ihr nämlich auch die Ehre gehabt, den letzten Pavillon zu konzipieren. Und es war damals ein wirklich durchdachtes Konzept mit einer spektakulären Architektur. Und nun habt ihr neuerlich die Ehre, für die kommende Weltausstellung in Osaka den deutschen Pavillon wieder zu entwerfen. Und wie kam es denn zu diesem Glück?
Ja, ganz lieben Dank für die charmant formulierte Frage. Das macht natürlich uns als Büro und mich persönlich als Entwurfsverfasser von beiden Entwürfen wahnsinnig glücklich und natürlich auch ein kleines bisschen stolz, dass wir den Wettbewerb zweimal am Stück gewinnen konnten. Und es ist schon so, dass ich für mich persönlich sagen kann, dass meine Erfahrung auf der Expo in Dubai als ausführender Architekt sozusagen schon meine Leidenschaft für das Format geweckt haben. Ich war davor natürlich auf der Expo in Hannover und auf der Expo in Mailand als Besucher. Aber die Expo ist schon eine ganz besondere Welt, muss man sagen. Ich glaube auch einfach an das Format der Expo. Ich glaube schon, dass man sehen muss, dass neben den Olympischen Spielen eigentlich, die aber ja ganz stark auf Sport ausgerichtet sind, die Expo das einzige wirkliche Format ist, was der gesamten Weltgesellschaft eine Plattform bindet, um sich zu verbinden und zu Sachthemen auszutauschen, und zwar auf einer Grassroots-Ebene. Deswegen glaube ich, dass in einem Zeitalter, in dem wir als globalisierte und hochvernetzte Gesellschaft Problemen gegenüberstehen, die man eigentlich mit der Idee des Nationalstaats kaum noch überwinden kann, dass die Expo ein ganz, ganz wichtiges Format bietet. Ja, also Stichwort Klimawandel, Ressourcenverknappung, Migrationsströme und so weiter. Da glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, neben Top-Down-Institutionen wie den United Nations oder anderen Gremien auch diesen Austausch auf der Grassroots-Ebene zu haben. Und das Spannende an der Expo ist eben, dass die sich ja ganz stark entwickelt hat von der Industrie- und Leistungsschau im ausgehenden 19. Jahrhundert hin zu eigentlich einer Plattform, bei dem Länder sich gegenseitig präsentieren, auch durch ihre Pavillons räumlich erlebbar werden und aber gleichzeitig eine Haltung zu einem bestimmten, durch den Ausrichter gesteckten Thema zum Ausdruck bringen. Und insofern ist die Expo ein bestimmtes Erlebnis, was, glaube ich, gesellschaftlich sehr, sehr relevant sein kann, wenn es richtig genutzt wird. Aber gleichzeitig bietet sie ein Aufgabenfeld, was für Architektinnen und Architekten auf gleich mehrfache Weise unglaublich spannend ist. Zum Ersten fordert die Expo natürlich geradezu nach einer verräumlichten Repräsentation des Landes, was natürlich einerseits eine Ehre ist, aber gleichzeitig auch eine sehr, sehr spannende Entwurfsaufgabe und was automatisch natürlich auch bedeutet, dass der Entwurf und ein Fokus auf Design, sage ich mal, und auf Narration ganz stark im Fokus liegt. Das ist jetzt ja nicht jeder Bauaufgabe zu eigen, während bei der Expo der Entwurf oder entwurfsstarke Projekte natürlich geradezu eine Notwendigkeit sind. Das Zweite ist, dass, glaube ich, die Art zu entwerfen dort auch eine ist, wo ganz stark die Besucherinnen und Besucher und der Mensch im Zentrum stehen. Das heißt, es geht schon darum, gezielt spannende räumliche Erlebnisse zu schaffen. Wiederum, während es ja andere Bauaufgaben gibt, wo es vielmehr um funktionale Anforderungen geht und das Abarbeiten sozusagen von funktionalen Programmen. Das soll gar nicht heißen, dass die nicht wichtig sind, aber das ist eben, glaube ich, das wesentliche Unterscheidungsmerkmal. Und letztlich ist das Spannende auch an so einer Expo, dass eigentlich in einer unglaublich kurzen Zeit ein spannendes Ensemble aus ganz vielen Pavillons entsteht, wie so ein kleines Dorf oder wie eine kleine Stadt. Und dass diese Gebäude natürlich auch einen Querschnitt von Haltung zeigen aus unterschiedlichen Ländern und von unterschiedlichen Architektinnen und Architekten und man damit natürlich auch in einem ganz spannenden Umfeld arbeitet.
Mhm. Zudem, entschuldige, dass ich hier unterbreche, aber wie kamt ihr denn jetzt dazu? Haben die euch angesprochen? Gab es eine Ausschreibung dafür? Wie seid ihr denn dazu gekommen?
Ja, es ist immer so, dass der deutsche Pavillon durch einen Wettbewerb entschieden wird und in diesem Wettbewerb nehmen Teams teil, die in der Regel sich aus drei beteiligten Expertisen zusammensetzen. Das ist immer eine Agentur, die die Ausstellung verantwortet. Das sind hier wiederum die fantastischen Kollegen von Facts and Fiction aus Köln, mit denen wir schon in Dubai den Pavillon gemacht haben. Die sind auch hier wieder verantwortlich für die Ausstellung. Und als Baufirma haben wir diesmal dabei GL Events aus Frankreich, die auch schon in Japan Expertise hatten. Und das Spannende ist eigentlich, dass wir gemeinsam mit Facts and Fiction schon in Dubai gemeinsam den Pavillon gemacht haben. Und damals war es ja so, dass wir eine ganz starke Verknüpfung eigentlich erzeugt haben zwischen Architektur und Ausstellung. Und wir haben im Nachgang zum Pavillon in Dubai uns zusammengesetzt und haben überlegt, ob wir nochmal gemeinsam diesen Wettbewerb versuchen wollen. Und haben uns so eine Liste geschrieben für uns selber, warum das Sinn machen würde und was wir gerne anders machen würden oder zum Beispiel, was Learnings sind aus dem Pavillon in Dubai und was wir vielleicht stärker in den Fokus rücken würden, wenn wir nochmal gemeinsam Pavillon machen. Und das ist ja auch das Spannende, dass man, wenn man es schon mal gemacht hat, dass man dann natürlich im zweiten Mal auch ja, gewisse Erfahrungen schon hat und auch als Team schon zusammengewachsen ist. Und das merke ich jetzt auch gerade in der Arbeit, dass es einfach unglaublich viel Spaß macht, in einem bekannten Team was Neues zu entwickeln.
Jetzt hast du vorhin von Dubai berichtet, da entstehen immer so kleine Dörfer bei so einer Expo. Nun war Dubai alles andere als klein. Man hatte das Gefühl, größer, schneller, weiter. Die Pavillone hatten Ausmaße mitunter, wo ich mich frage, Halleluja, was passiert dann damit? Und die Frage, die gebe ich mal gerne weiter, weil auch die Architektur des deutschen Pavillons, die war spektakulär. Also ich fand die wunderschön. Der war sehr groß. Ihr habt ja sehr viele Ausstellungen auch da drin gemacht. Die Besucher hatten dort viel zu sehen. Was ist denn aus diesem Pavillon geworden? Weil er ist ja inzwischen rückgebaut, oder?
Ja, genau.
Genau. Was ist aus diesen Teilen, aus denen der Pavillon bestand, geworden?
Das Thema damals war ja Campus Germany. Und das Ziel war, damals schon eigentlich ein zirkuläres Gebäude zu machen. Das gebietet ja eigentlich auch die Aufgabe schon von sich. Ne? Dadurch, dass die Weltausstellung eine Standzeit hat von 6 Monaten oder sagen wir mal eine Öffnungszeit von 6 Monaten, die Pavillons selbst stehen ja etwas länger. Aber die Idee war eigentlich, ein Gebäude zu machen, was dann danach komplett rückgebaut wird und von dem die Materialien wieder in die jeweiligen Material- und Stoffkreisläufe zurückgeführt werden. Und es sind einige Pavillons stehen geblieben dort. Das war ein Angebot, was das Land Dubai erst im Laufe der Planungsphase gemacht hat. Aber die Bundesregierung hat sich dann bewusst dafür entschieden, dem Konzept im Prinzip treu zu bleiben und den Pavillon auch zurückzubauen, auch als Demonstration, dass er das wirklich leisten kann. Und tatsächlich ist es so, dass die Firma, die damals für den Bau verantwortlich war, Nüsli aus der Schweiz, hat den Pavillon zurückgebaut und zu 86% die Materialien recycelt und entweder als Bauteile wiederverwendet oder wieder in die entsprechenden Stoffkreisläufe zurückgeführt.
Das ist sehr erfreulich. Also schön zu hören auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zu eurem neuen Meisterwerk oder hoffentlich bald werdendes Meisterwerk. Du bist dort leitender Architekt, du hast das ja vorhin schon erwähnt. Und im Mittelpunkt stehen vor allen Dingen Begriffe, wie du sie eben auch jetzt schon genannt hast, Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, aber eben auch die Synergie von Traditionen und verbundenen Werten zwischen Deutschland und Japan, die ja doch sehr eng geknüpft sind. Und wie muss man sich die Umsetzung vorstellen? Wie macht ihr die greifbar?
Ja, ich hole ein bisschen aus, wenn du erlaubst. Das Motto der Expo ist ja Designing Future Societies for Our Lives. Und damit habe ich eigentlich sehr, sehr früh im Wettbewerb die These verbunden, dass in gewisser Weise dieses Motto der Expo auf sehr, sehr grundsätzliche Weise die Praxis des Gestaltens eigentlich berührt. Nämlich Entwerfen, also das Entwerfen der zukünftigen Gesellschaft, wenn man so will, entwerfen, ist ja ein bewusster Akt der Gestaltung der eigenen Lebensumstände, wenn man das so ein bisschen abstrahiert betrachtet. Und das gilt natürlich physisch genau wie metaphysisch. Das heißt, es geht natürlich um soziale Beziehungen, um gesellschaftliche Gefüge und Hierarchien. Die werden entworfen von uns als politische Systeme oder gesellschaftliche Hierarchien. Aber genauso entwerfen wir eben Außenräume und Objekte, in denen sich Gesellschaft manifestiert. Das heißt, von Anfang an habe ich eigentlich dieses Motto der Expo als Aufruf zu einer besonderen Architektur begriffen, mehr noch als in Dubai. Und das Interessante ist, sich anzuschauen, inwieweit die gebaute Umgebung denn uns als Gesellschaft beeinflusst. Und das ist eigentlich die wesentliche These dieses Entwurfs. Da gibt es 4 ganz schöne Zahlen. Wenn man die hört, dann fällt man eigentlich fast vom Stuhl, nämlich die gebaute Umgebung ist verantwortlich für 60% des Ressourcenverbrauchs der Menschheit. ist verantwortlich für 25% des Energieverbrauchs, verursacht 50% der Emissionen und verursacht 50% des weltweiten Abfallaufkommens. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, die Zukunft unserer Gesellschaft zu entwerfen und dabei auch unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen, ist es eigentlich kaum möglich, das zu tun, ohne auch gleichzeitig neu zu denken, wie wir die gebaute Umgebung herstellen, betreiben und auch wieder zurückbauen. Und daher kommt eigentlich dieses Leitbild der Zirkularität von dem Pavillon. Das Motto des Pavillons diesmal ist Wa Germany. Wa ist das japanische Wort für Kreis und klingt natürlich gleichzeitig auch wie ein hoffentlich freudiger Aufruf, wenn man dann den Pavillon sieht. Und es geht eigentlich darum, Zirkularität in allen Ebenen und auf allen Teilaspekten des Pavillons erfahrbar zu machen. Das beginnt ganz konkret beim Rundgang der Besucherinnen und Besucher, der auf einer Kreisbahn durch vier zylindrische Baukörper führt und dabei die vier wesentlichen Themenfelder durchläuft, die für eine zirkuläre Gesellschaft von Bedeutung sind. Und diese vier Themenfelder haben dann die Kollegen von Facts and Fiction aus Köln in große immersive Raumbilder übersetzt und arbeiten gerade an der Ausarbeitung.
Diese Idee, was sind die vier Themen, die ihr dort fokussiert?
Das ist zum einen die Zukunft der Stadt, Circular City, also die Zukunft der gebauten Umgebung selbst. Das hatte ich ja eben schon anklingen lassen durch die vier Zahlen. Zum zweiten ist es die Zukunft der Wirtschaft. Also wie können wir als Wirtschaft zirkulär mit Produkten umgehen, Dinge zirkulär erzeugen, aber auch wieder nachnutzen. Und zum dritten ist es die Frage, was wäre denn eine zirkuläre Gesellschaft? Also nicht nur konkret hands-on anhand von Materialverbräuchen, sondern was würde es heißen, eine zirkuläre Gesellschaft zu sein auf der Ebene des Erlebens, Fragen der Inklusion zum Beispiel. Und das Letzte ist zugleich der erste Raum. Das ist der Charme der Ausstellung diesmal, dass man wieder in dem Raum endet, an dem man beginnt. Das ist der Raum, den wir Biosphere nennen, weil es natürlich letztlich bei diesem Konzept der Zirkularität um die Integration von Technosphere und Biosphere geht. Also die Integration der menschgemachten Welt mit der Integration der natürlichen Welt. Und begleitet werden die Besucherinnen und Besucher dabei von einem Maskottchen. Das heißt Circular, das ist ein kleines, knuffiges Männchen, was sich ableitet aus der japanischen Tradition des Kawaiis, also die Idee, anhand von lustigen Logos auch wichtige Botschaften zu vermitteln. Du hattest es anklingen lassen, der Pavillon spielt ganz stark mit diesem Dialog zwischen deutscher und japanischer Kultur und dieses Maskottchen ist eben eine Referenz sozusagen an die japanische Kultur. Diesen Dialog zwischen Deutschland und Japan suchen wir auch deswegen so stark, weil es eine Besonderheit dieser Expo sein wird, dass 96% der Besucherinnen und Besucher werden höchstwahrscheinlich japanische Bürgerinnen und Bürger sein. Und das Allerwichtigste aber, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ist, dass diese Zirkularität am Gebäude selbst greifbar wird. Das heißt, auf ganz extreme Weise ist eigentlich der Pavillon selbst das größte Exponat. Nämlich am Pavillon selbst werden im Prinzip diese Bauprinzipien für eine neue Art der gebauten Umwelt und die Prinzipien der Zirkularität greifbar. Das heißt, zum einen haben wir komplett zirkulär konzipierte Gebäude, bei denen wir von jedem Material und Bauteil genau sagen können, wo es herkommt, wie es im deutschen Pavillon verwendet wird und wie es danach nachgenutzt wird. Das heißt, wir betrachten den kompletten Lebenszyklus eigentlich der Bauteile, inklusive auch des Sourcings, also wo es herkommt. Und wo immer möglich verwenden wir Sekundärmaterialien und streben danach eben die Nachnutzung. Als zweites sind die Gebäude wirklich als echte Pavillons konzipiert. Das heißt, du hattest es schon gesagt, in Dubai waren das sehr, sehr große Gebäude zum Teil. Diesmal fand ich sehr wichtig, dass man sagt, es ist ein wirklicher, ephemerer, leichter Holzbau, der sehr leichtfüßig auch daherkommt und sich auch leicht wieder zurückbauen lässt. Und gleichzeitig sind auch die Baustoffe mit Bedacht ausgewählt. Das heißt, die Idee ist, dass wir, weil ja der Pavillon auch in der Tradition der Industrieschau noch immer irgendwo steht, dass wir deutsche Materialien dort ausstellen. Das heißt, die Holzbauten, die wir erzeugen, funktionieren eigentlich wie Fachwerkhäuser, wenn man so will, die dann ausgefacht werden mit unterschiedlichsten Materialien, die Materialinnovationen erlebbar machen und zeigen, wie entweder alte Materialien neu wiederentdeckt werden, zum Beispiel Lehmbau, oder wie neue Materialien entwickelt werden, zum Beispiel Pilzmycel, die uns dabei helfen, nachhaltige Materialien zu erzeugen und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Gleichzeitig ist der Pavillon mit einem riesigen Gartenanteil versehen. Tatsächlich ist es so, dass diese Zylinder auf einem Sockel stehen, der komplett begrünt ist. Und damit entsteht natürlich zum einen eine Referenz an die japanische Gartenkultur Und der Garten, so hoffen wir, wird auch ein Ort, der die Besucherinnen und Besucher einlädt, zwischen dem Besuch auf der Expo zu entspannen. Gleichzeitig sieht man da diese Verzahnung eigentlich von Biosphäre, also der Natur, und der Technosphäre, also der gebauten Umgebung. Und der Garten selbst ist aber gleichzeitig auch wiederum ein Beispiel dafür, was eigentlich Garten- und Landschaftsarchitektur in der Zukunft der gebauten Umgebung leisten kann und leisten müsste. Das heißt, der Garten bindet Wasser und entlastet damit die Kanalisation. Er bindet CO2, er erzeugt Lebensmittel und ist aber auch wieder zirkulär, weil wir diese Bäume dort nicht kaufen, sondern wir haben mit einem ganz, ganz tollen Gärtner aus der Nähe von Osaka eine Kooperation geschlossen. Der hat dort eine Baumschule, die seit über 300 Jahren von seiner Familie betrieben wird. Und der deutsche Pavillon wird für die Dauer des Betriebs eine temporäre Baumschule werden. Das heißt, wir kaufen die Bäume gar nicht, sondern wir bringen einfach Bäume aus seiner Baumschule auf den Pavillon. Die stehen dann dort für ein paar Monate und gehen danach wieder zurück in seine Baumschule. Das heißt, das Gebäude selbst weist eigentlich auf ganz, ganz vielfache Weise in die zirkuläre Zukunft der gebauten Umgebung.
Jetzt hast du schon auch viel gesagt, wo die Materialien herkommen. Aber wenn jetzt zum Beispiel alle Prüfverfahren mal pünktlich abgeschlossen sind, der Bauantrag ist ja wie gesagt gestellt, ist er schon genehmigt, nur mal kurz zwischendrin gefragt?
Das Antragsverfahren beinhaltet 4 Schritte. Wir haben den ersten jetzt erfolgreich absolviert und befinden uns gerade im zweiten, sind da aber sehr guter Dinge.
Okay, denn wenn es so ist, dass alles pünktlich von den Prüfverfahren her genehmigt wird, sollen ja Anfang des kommenden Jahres schon die Bauarbeiten beginnen. Bist du denn guter Dinge, dass der Pavillon pünktlich fertig wird? Das ist natürlich so ein ganz kleiner Blick in die Glaskugel, aber man kann ja zumindest schon mal tendenziell erkennen, wohin die Reise geht. Wo die Materialien herbezogen werden, hast du ja in großen Teilen schon ausgeholt, aber mich würden natürlich auch die Arbeitskräfte interessieren, weil bezieht ihr dann die Arbeitskräfte aus Japan oder wie macht ihr das?
Ja, also erstmal, um den ersten Teil der Frage zu beantworten, selbstverständlich bin ich mir absolut sicher, genau wie alle am Projekt beteiligten Partner, dass wir den Pavillon pünktlich übergeben werden. Das ist auch alternativlos. Dann zur Frage der Materialien, ist es tatsächlich so, dass wir ganz bewusst Teile aus Japan verbinden mit Teilen, die wir importieren. Zum Beispiel sehen wir im Holzbau, sehe ich eigentlich eine Verknüpfung aus der Tradition des deutschen Zimmerhandwerks mit der Tradition des japanischen Handwerks. Das Teile des Holzbaus werden aus Deutschland importiert, das Holz zum Beispiel. Materialien werden zum Teil auch importiert, weil eben diese Idee ist, das hatte ich schon anklingen lassen, dass wir haben Kooperationen mit deutschen Firmen, aber auch mit Universitäten, um neueste Forschungserzeugnisse in dem Pavillon ausstellen zu können. Das heißt, die Idee ist schon, dass man sagt, das ist ein echter deutscher Pavillon, in dem Sinne, dass es nicht jetzt ein Entwurf von uns ist nur, sondern dass er eben auch sozusagen den Querschnitt an deutscher Forschung im Bereich des Materials repräsentiert. Ganz spannend ist jetzt ein Erlebnis, was wir jetzt natürlich haben in diesem besonderen japanischen Kontext, dass man einfach sehen muss, dass das ein Land ist mit völlig eigenen Bauauflagen. Das war uns davor natürlich schon bewusst, aber also die Anforderungen an Erdbebensicherheit sind wirklich enorm dort. Das sieht man auch, wenn man selbst in Japan ist. Gleichzeitig muss man davon ausgehen, dass wir statistisch bis zu 6 Taifune haben werden während der Ausstellungszeit. Das heißt, das sind extrem hohe Anforderungen an die Materialien, sodass wir auch zum Teil sehr stark auf eigene lokale Gepflogenheiten eingehen. Und bei den Arbeitskräften ist es ähnlich, dass es auch dort ein sehr, sehr besonderer Kontext ist, weil tatsächlich die Verknappung der Arbeitskräfte durch eine überalterte Gesellschaft in Japan nicht nur Theorie, sondern konkrete Realität ist. Das heißt, es ist einfach wirklich so, dass es wahnsinnig schwierig ist, Arbeitskräfte in einem bestimmten Bereich aus Japan zu bekommen. Zum Beispiel Installateure für Haustechnik sind sehr, sehr schwer zu bekommen, weil die meisten gerade im Süden Japans dabei sind, ein neues Atomkraftwerk zu installieren. Es ist generell natürlich so, dass die leitenden Leute auch später in der Bauphase von GL Events kommen und auch von uns kommen. Ich werde selber viel dort sein, das um den Bau zu überwachen. Aber bei der Montage sind wir jetzt gerade noch dabei zu sehen, inwieweit es möglich sein wird, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu bringen und wo wir auf lokale Arbeitskräfte zurückgreifen können.
Mhm. Ja, also ist auf jeden Fall wieder ein Mammutprojekt, das all deine Ressourcen fordern wird, bin ich mir sicher. Aber da bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt, um die weitere Entwicklung zu verfolgen. Denn jetzt machen wir nämlich einen Schwenk zum zweiten Pavillon und der betrifft natürlich das angesprochene Metaverse. Und bevor wir da einsteigen, würde ich ganz gerne von dir persönlich mal wissen, was du generell vom Metaverse hältst und was es per Definition für dich als Architekt bedeutet. Und drittens, wie ernsthaft siehst du dortiges Gestaltungspotenzial?
Das Interessante am Metaverse ist ja, dass es das eigentlich noch gar nicht gibt, wenn man so will, sondern das ist ja eher so ein Sammelbegriff, mit dem sich diffuse Konzepte und Hoffnung verbinden, was das mal werden könnte. Spannenderweise kommt eigentlich der Begriff des Metaverse von einer Science-Fiction-Novel, die heißt Snowpiercer, die hat Neal Stephenson 1992 schon geschrieben, das heißt, dieses Wort ist eigentlich auch schon 30 Jahre alt. Und man könnte auch sagen, dass es theoretisch auch in der Vergangenheit schon Metaverses gab, nämlich 3D-Environments in Computerspielen und so weiter. Und im Moment gibt es natürlich verschiedene Protagonisten, die eine eigene Version des Metaverses entwickeln, allen voran natürlich ganz bekannt Meta. Aber es gibt ganz viele verschiedene. Ne? Es gab zum Beispiel ein H&M-Metaverse schon oder es gibt ein Metaverse von einer großen Kaufhauskette in den USA, die ihr eigenes Metaverse haben. Das heißt, es gibt gerade parallel ganz viele verschiedene Metaverses, die im Entstehen sind. Und eine gängige Theorie ist eigentlich, dass man glaubt, dass bis 2030 ungefähr sich das vielleicht so ein bisschen manifestiert, was ein Metaverse sein könnte und sich vielleicht auch ein oder zwei herauskristallisieren, die sich dann durchsetzen. Und Bloomberg glaubt zum Beispiel, dass 2030 aber auch dann das Investitionsvolumen bei einem Metaverse bei ungefähr 800 Billionen Dollar liegen. Also es ist, glaube ich, es ist viel Wunschdenken gerade und es gibt ganz, ganz viele Ideen. Aus der Sicht des Architekten, was es eigentlich total spannend macht, ist, dass es ja ein Raum ist, der anhand von dieser VR-Brille erlebbar ist, ähnlich wie ein echter Raum, aber eben keine physikalischen Constraints hat. Und das ist ja eigentlich das Interessante, dass eigentlich die Architektur hat eine Fähigkeit, die ganz, ganz wenige Dinge haben, vielleicht Musik noch oder so, nämlich wenn man in einen spannenden Raum reingeht, dann berührt der einen ja mit fast allen Sinnen. Man hört mit den Ohren an der Akustik, wie groß der Raum ist, man spürt die Feuchtigkeit und die Luft, man sieht den Raum natürlich sowieso und man spürt den auch fast, als ich noch Student war, haben wir mal mit einem ganz, ganz tollen Professor, den ich damals hatte, sind wir immer mit verschlossenen Augen in den Raum gegangen und haben versucht, den zu spüren. Also das Interessante ist ja, dass Architektur hat ja das Potenzial, wirklich in die Magengrube zu fahren und einen zu verzaubern, weil es eben räumlich ist. Das konnte jetzt ein Rendering nicht leisten oder ein Bild in der Form auch nicht. Aber was ich in den letzten Jahren, seitdem wir 3D-Brillen benutzen, um Entwürfe zu zeigen, schon ganz oft beobachtet habe, ist, dass wenn Leute 3D-Brillen aufsetzen, dann wird der Raum für die auf einmal so real, dass die Angst haben, in Lufträume reinzufallen oder sich ganz vorsichtig und behutsam bewegen. Das heißt, in dem Moment, wo ein virtueller Raum in der Brille so erlebbar wird, hat er schon wieder fast was Reales. Und das macht eigentlich das Metaverse für einen Architekten, glaube ich, sehr, sehr interessant, weil man eben Räume völlig anders denken kann, nämlich ohne physikalische Constraints, die aber trotzdem so erlebbar sind.
Das macht aber natürlich auch die Tatsache, dass die Qualität der Visualisierungen deutlich zugenommen hat. Also die sind wirklich dem Fotorealistischen so nah, dass man tatsächlich meint, es hat eine gewisse Realität. Das ist das Austricksen des Hirns sozusagen.
Ja, das stimmt schon. Wobei das gilt eher ja noch für 2D-Renderings. Bei diesen Metaverse-Umgebungen ist es ja häufig eher so, dass die wieder von der Grafik nicht so gut sind wie die 2D-Bilder, weil es an der Internetbandbreite fehlt. Und das ist vielleicht auch was total Spannendes, nämlich eigentlich diese Architektur. Architektur definiert sich ja immer über den Kontext, ne? Also sowohl den räumlichen Kontext, als auch den gesellschaftlichen Kontext, als auch den technologischen Kontext. Das gibt ja eigentlich den Rahmen vor, in dem man sich als Architekt bewegt. Und noch vor ein paar Monaten dachte ich, ist ja wunderbar, im Metaverse, da können wir dann alles machen, was wir wollen und können komplett verrückte Räume erzeugen, ohne physikalische Begrenzung, ohne Brandschutz, ohne Budgetbegrenzung und können alle Konventionen hinterfragen. Das stimmt aber eigentlich gar nicht, nämlich wiederum ist auch im Metaverse die Architektur kontextuell. und hat wieder kontextuelle Beschränkungen. Das sind nur andere, nämlich eben die Internetbandbreite, die Anzahl an Polygonen, die man übermitteln kann, oder die Kapazitäten von so einer 3D-Brille sind dann auch wieder limitierende Faktoren, wo man dann eben auch wieder nicht völlige Freiheit hat.
Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Aber ich denke mal, die Bandbreite ist sicherlich eines der Punkte, die noch nicht den Mainstream erreicht haben. Sagen wir es mal so. Es gibt schon deutlichen Content, der in 4K, 8K auflösbar ist. Aber das heißt natürlich, dass man auch entsprechend die Bandbreite hat. Und wenn ich das jetzt durch die Quest zum Beispiel anschaue, die 2, dann dauert diese Ladezeit extrem lang, trotz hoher Glasfaser-Bandbreite. Das ist dann immer so ein bisschen das kleine Ärgernis des Ganzen. Aber wenn das dann runtergeladen ist, dann ist das extrem fotorealistisch. Ich habe letztens ein Content mir angeschaut, da ging es um 9/11 und da hat man quasi aus der Perspektive einer Verschütteten den Content erstellt. Das heißt, man fühlte sich in den Ruinen eingeschlossen und also das war so beklemmend. Das war unglaublich, muss man sagen. Also, aber ja, da hast du vollkommen recht. Aber wir schweifen ab. Würde gerne wieder zurückkommen.
Und ich denke, nochmal deiner Frage nachgeht, was das Potenzial ist, ne? Nochmal vielleicht,
um ja, genau,
zu sagen. Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, das ist ja eine kuratierte Experience. Aber im Prinzip, also das ist sicherlich ein Weg, aber man muss, glaube ich, das schon so sehen, dass das Metaverse das Internet 3.0 wahrscheinlich werden wird. Dass man also sagt, das Internet 1.0 war ein Internet, in dem von wenigen Firmen kuratierte Informationen bereitgestellt wird. Das Internet 2.0 zeichnet sich dadurch aus, dass wir alle als Nutzer den Content erzeugen, durch Plattformen wie Wikipedia, Facebook, LinkedIn und so weiter. Und das Internet 3.0 wird höchstwahrscheinlich eine räumliche Version genau dieses Internets werden. Und in gewisser Weise war das ja so, dass als das Internet aufkam, dass im Prinzip das eine neue Domäne war, die darauf gewartet hat, dass irgendeine gestalterische Disziplin sich derer annimmt und die gestaltet. Das waren eben im Internet Grafikdesigner im Wesentlichen. Obwohl es ganz am Anfang mal die Idee gab, ob das Internet nicht räumlich sein könnte, aber das war eben technisch nicht möglich. Und jetzt ist es eben möglich. Und ich glaube, dass deswegen Architektinnen und Architekten eigentlich die perfekten Voraussetzungen mitbringen, um jetzt diese neuen Möglichkeiten auch wirklich zu nutzen. Weil wir uns natürlich schon seit Jahrhunderten mit der Gestaltung von Räumen auseinandersetzen, auch durch eine akademische Praxis, das verwissenschaftlicht haben sozusagen. Und es geht jetzt, glaube ich, darum, in dieser virtuellen Welt bedeutungsvolle Räume zu erzeugen, die dann immer noch natürlich die klassischen Themen von Architektur spielen, also Proportion, Größe und so weiter. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, dort Erlebnisse zu erzeugen, die auch dann Userinnen dahin locken, weil natürlich nur wegen tollen Pavillons wird da jetzt keiner hingehen. Das heißt, es geht zum einen um Gestaltung, aber zum anderen auch um Funktionalität. Und das fängt natürlich bei ganz konkreten Sachen an, wie zum Beispiel statt einer 2D-Webseite, auf der man Schuhe kauft, kann man zukünftig dann mit seinem Avatar in 3D-Shop gehen oder man hat 3D-Meetingräume. Aber es geht dann auch um große Gruppenerlebnisse oder ganz spannende so Bottom-up-Erlebnisse. Ne? Also ergeben sich ja völlig neue Potenziale eigentlich auch.
Kehren wir mal zur Metaverse-Architekturbiennale zurück, die initiiert wurde von drei Institutionen. Einmal dieses Dutch Space, das ist eine Gemeinschaft virtueller Architekten, dann das World 3, das ist so eine Entwicklerbande, und ist Metency, heißt es, oder Metency, ebenfalls Entwickler mit Sitz im Metaverse sozusagen. Und im Juli dieses Jahres starteten sie einen öffentlichen Aufruf an Architekten, sich für dieses Event mit einem Projekt zu beteiligen. Und wie hast du denn davon erfahren?
Die haben uns tatsächlich konkret angeschrieben und eingeladen, da teilzunehmen. Das war ja eine Kombination. Zum einen gab es einen Open Call. Da war ich dann später auch in der Jury für die Auswahl. Und zum zweiten wurden, ich glaube, in Summe 15 oder 20 Architekturbüros weltweit eingeladen, selbst ein Pavillon dafür zu entwerfen.
Und euer Entwurf, ich habe mir das mal angeschaut, also da sind ja einige Entwürfe drin gewesen, auch von ganz namhaften Architekten und Agenturen. der zeigt sich sehr abstrakt, wie ich finde. Denn in Teilen erinnern manche Bilder so ein bisschen an eine Unterwasserwelt, in der so das dichte Gras von den Strömungen so hin und her wippt oder sich so bewegt. Das tun sie natürlich nicht, aber es sieht so aus. Und welche Idee wolltet ihr mit diesem Entwurf transportieren?
Wir wollten ganz bewusst eigentlich diesen Pavillon benutzen als Experimentierfeld, um zu schauen, was kann eine Architektur sein, die eben nicht mehr durch die Physik limitiert ist oder nicht durch irgendwelche Bauauflagen oder Budgets. Das heißt konkret auch, was könnte eine Architektur sein, die eigentlich n-dimensional ist, also wo es nicht mehr oben und unten, vorne und hinten gibt, sondern die sich im Prinzip um sich selbst verwindet, weil im digitalen Raum kann man ja auch Räume erzeugen, wo unten ist im Prinzip immer da, wo die Füße sind, aber das kann in jeder Sekunde woanders sein. Ne? Das heißt, man kann im Prinzip Räume erzeugen, die sich um sich selbst stülpen und mit diesen klassischen Konventionen gar nichts zu tun haben. Das ist eine Frage, der ich schon seit 3 bis 4 Jahren nachgehe mit den Studierenden an der Hochschule in Kaiserslautern aus diesem Fachbereich Virtual Design. Das wollten wir hier eigentlich radikal zeigen. Das hat dann auch diese Geometrie erzeugt, die eigentlich, das ist ein Möbiusband, was sich um sich selbst verwindet und eben kein Oben und Unten hat. Und gleichzeitig wollten wir auch im Ansatz zumindest der Frage nachgehen, was sind denn Räume, die auch keine feste Wand mehr brauchen, weil es ja auch kein Tragwerk mehr gibt. Das heißt, das Umschließen durch einen Raum entsteht hier eher durch eine Verdichtung von linearen Elementen, ähnlich vielleicht wie wenn man in einem Getreidefeld liegt. Und die Halme verdichten sich so sehr, dass man sich auch wieder wie in einem Raum fühlt, ist es dort eben auch so, es gibt keine klassische Wand, man fühlt sich nicht umschlossen durch eine tote, geschlossene Fläche, sondern eher durch die Verdichtung von ganz vielen kleinen Elementen. Und das fanden wir total spannend. Es gibt im Moment einige Sachen im Metaverse, wo man einfach die reale Welt dort nachbildet. Das finde ich eigentlich nicht wirklich spannend. Manchmal sieht man sogar Sachen, wo man sogar Lichtschienen sieht und solche Dinge. Das macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn. Es müsste, glaube ich, eher darum gehen, das Metaverse bewusst als Erweiterung der Realität zu sehen und ganz bewusst diese Möglichkeiten dann auszunutzen. Und das war eigentlich dort die Idee.
Manche behaupten ja, dass die Gestaltung für das Metaverse auch eine eigene Berufsgruppe von Architekten hervorrufen wird. Weil ich kenne viele Architekten, die sagen, dass doch mit unserem klassischen Entwurfswerk hat das nichts zu tun und das müssen andere machen, sozusagen. Und deshalb die Frage, siehst du das auch so? Und die zweite Frage ist, aus welchen Mitarbeitenden setzte sich denn euer Team zusammen, die diesen Pavillon entworfen haben?
Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Ich sehe das ehrlich gesagt genau andersrum. Und ich habe auch vor 2 Wochen, glaube ich, in Rom einen Vortrag gehalten, zusammen mit dem Director von Zaha Hadid. Wir haben da beide eigentlich in die gleiche Kerbe geschlagen. Nämlich.
Ja, das stimmt. Die sind da auch weit.
Mhm. Es müssen gerade Architekten sein. Und wir wären eigentlich salopp gesagt auch ziemlich blöd, wenn wir es nicht machen würden, weil man dann also geschäftlich gesehen ein Geschäftsfeld auslässt, weil es wird einfach ein sehr, sehr großes Investitionsfeld werden, aber auch, weil man die Möglichkeit verpasst, das zu gestalten. Und warum müssen das jetzt Architekten sein? Erstens mal ist es so, dass wir bei uns im Büro, aber da sind wir natürlich bei weitem nicht die Einzigen, Architektur erzeugen unter der Zuhilfenahme von Technologie und zwar auch uns auch immer bewusst mit Technologie auseinandersetzen. Das heißt, schon seit Anbeginn des Büros eigentlich benutzen wir 3D-Werkzeuge, denken Architektur konsequent in 3D-Umgebungen. Das heißt, wir erzeugen 3D-Modelle statt 2D-Pläne. Und die 2D-Pläne sind dann das Abbild dieser 3D-Modelle. Das heißt, schon immer benutzen wir eigentlich Werkzeuge, also digitale Werkzeuge, die man jetzt auch benutzt, um Metaverse-Geometrie zu erzeugen. Jetzt mit neuen Technologien, die aufkommen, beschäftigen wir uns immer zum Beispiel auch mit Journey oder AI-Tools. Und das Gleiche gilt auch für das Metaverse natürlich. Und das Zweite ist, dass ich schon glaube, dass nur weil jetzt jemand eine 3D-Software benutzen kann, macht ihn das noch nicht zu einem guten Gestalter von Räumen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo im Prinzip diese beiden Aspekte, Technologie und aber sozusagen Heritage oder die Geschichte der Architektur zusammenkommen, weil natürlich wir als Profession uns seit Jahrhunderten damit beschäftigen, wie man Räume erzeugt und verschiedene Praktiken entwickelt haben, um auch eine lernende Disziplin zu werden. Also zum Beispiel das Betrachten von Bautypologien oder die Entwicklung von gestalterischen Stilen. Und ich glaube, dass mit dieser Rigorosität, die wir im Entwurf benutzen, um eben nicht eine Beliebigkeit zu haben, sondern eine gewisse Regelhaftigkeit zu haben, dass man damit eigentlich prädestiniert ist, auch virtuelle Räume zu erzeugen, die bedeutungsvoll sind für Besucherinnen und Besucher, die ein bestimmtes Erlebnis bieten, die aber eben auch eine gewisse Funktionalität bieten. Aber jetzt wird es spannend für alle Architekten, weil es gibt ja auch viele, die sagen, das ist eh alles Quatsch. Gleichzeitig auch die Möglichkeit bieten, zu hinterfragen, was wir eigentlich tun. Ne? Weil man kann ja dann sich auch überlegen, dass im ersten Schritt die Architektur im Metaverse ganz stark beeinflusst ist von dem, was wir aus der Realität kennen. Das sieht man im Moment, dass ganz viele Entwürfe dort ganz stark geprägt sind von einer Art Abbildung der Realität, die sich jetzt aber zunehmend emanzipieren von der Realität und was Eigenes werden. Und dann kann man ja aber davon ausgehen, wenn man mal weiß, dass zum Beispiel 60% der unter 15-Jährigen sagen, es ist eigentlich völlig egal, ob ein Erlebnis virtuell oder real ist, dass man dann sagt, das wird irgendwann auch wieder im Sinne von einem Feedback-Loop auf die Realität zurückscheinen, dass nämlich die Besucherinnen und Besucher von virtuellen Welten ein bestimmtes Design gewohnt sind und vielleicht auch damit eine gewisse Sehgewohnheit ändern oder eine Erwartungshaltung gegenüber der Realität entwickeln. Ne? Also ich glaube schon, dass in der Zukunft das Potenzial besteht, dass es eine ganz starke Wechselwirkung gibt zwischen der realen Welt und der Gestaltung, die wir dort machen, und der virtuellen Welt.
Okay, und das heißt, euer Team bestand dann aus eigenen Mitarbeitenden mit der Professional Architektur, oder?
Ja, also ganz, für unser Team sind natürlich sehr, sehr 3D-versierte Leute alle, und wir haben den Entwurf genauso entwickelt, wie wir jedes andere Gebäude auch entwickeln. Also mit einem konzeptionellen Unterbau, der dann in Form übersetzt wird. Nur haben wir eben diesmal Dinge wie Tragwerk, Brandschutz und so weiter außer Acht gelassen und gleichzeitig die Geometrie viel, viel radikaler und konsequenter gedacht.
So, jetzt wollen wir natürlich auch von Architekturdesigner XA unseren kleinen Bildungsauftrag gerecht werden. Und deshalb auch die Frage an dich, einmal den Entwurfsprozess zu versinnbildlichen. Kurz gesagt, wie entsteht Architektur für das Metaverse?
Ja, das ist vielleicht nochmal mein Punkt eigentlich, dass die entsteht gar nicht anders, ne? Sondern der Prozess ist eigentlich insofern gleich, dass ich glaube, dass Architektur entsteht ja eigentlich immer an der Schnittstelle zwischen funktionaler Anforderung, Zeitgeist und technologischer Möglichkeit. Das gilt, glaube ich, genauso für die Realität wie für das Metaverse. Dass auch im Metaverse es eigentlich darum geht, es gibt eine gewisse Funktionalität, die man bieten möchte oder bieten muss. In dem Fall wollten wir ein Pavillon machen, der Raum bietet für Menschen, um sich dort zu begegnen und auf ganz vielfache Weise miteinander zu verknüpfen, aber vielleicht auch auf ungekannte Weise. Das Gleiche gilt dann für den Kontext. Hier im Fall des Metaverses hat uns das dann sozusagen vorgegeben, was maximale Polygonanzahlen sind. Am Anfang wollten wir eigentlich, dass der Pavillon wie so eine Amöbe die ganze Zeit animiert ist. Das ging leider nicht, weil das ist technisch noch nicht möglich. Dadurch hat sich dann eben ergeben, dass es eben dann doch wieder ein festes Gebäude ist. Also das war auch so ein interessantes Learning für mich, dass es eben doch wieder auch Constraints gibt. Und das Dritte, die technologische Möglichkeit, also diese Idee, die Kapazität von einer 3D-Brille dann ganz stark auszunutzen. Und so haben wir eben aus so einem abstrakten Konzept für ein Erlebnis, haben wir das dann übersetzt in eine konkrete Geometrie, nämlich in dieses Möbiusband, und haben dann mit Hilfe von Programmierung unterschiedliche Variationen von Möbiusbändern erzeugt und die auf eine sehr, sehr skulpturale Weise, sage ich mal, geformt in der 3D-Umgebung und haben dann in einem zweiten Schritt uns erst überlegt, weil es ja das Metaverse ist, könnten wir jetzt ja, anstatt das nur als Fläche zu begreifen, das noch viel mehr entmaterialisieren und diese Fläche übersetzen in das, was du als Gräser bezeichnet hast, oder man könnte sagen, das ist wie ein riesiger Fischwarm, durch den man durchfließt oder sowas. Aber im Prinzip finde ich schon, und da komme ich nochmal zurück zu meiner Grundthese, dass Architekten eigentlich das Metaverse entwerfen müssen, weil es immer noch darum gehen muss, dass das Konzept eigentlich der Ausgangspunkt ist und das Konzept auch der Design-Driver ist für Entwurfsentscheidungen und gestalterische Entscheidungen.
Okay, welche Programme habt ihr denn dafür verwendet? Also die Entwurfsarbeit im ganz normalen 3D-Programm und die Umwandlung dann ins Metaverse, was habt ihr dann für ein Programm verwendet?
Also wir haben es modelliert in Rhino und programmiert in Grasshopper. Und dann exportiert man einfach ein Modell in einem bestimmten Datenaustauschformat und importiert das dann in Worlds und Decentraland. Das ist eigentlich nur ein Export- und Importvorgang.
Ganz genau. Das sind auch die zwei Programme, wo man das anschauen kann. Das bietet ja die Plattform auch an, dass man es in Decentraland auch anschauen kann oder auch, wie gesagt, mit 3D-Brille und so weiter, wer das dann gerne machen möchte. Ja, Mensch, das war ganz schön viel Input, Inhalt, aber total spannend. Aber ich möchte dich nicht um eine letzte Chance bringen, die lang gepflegte Tradition, die wir nämlich haben, eines unzensierten und unkommentierten O-Tons zu verfassen. Und wenn du jetzt etwas der Welt da draußen sagen möchtest, wäre das nun der passende Moment. Alles ist erlaubt, wie immer, nur keine Werbebotschaft. Bitte schön, lieber Chris.
Danke, Kelly. Ja, weil wir über zwei Pavillons gesprochen haben, möchte ich die vielleicht beide in dem Statement verbinden. Ich glaube schon ganz stark, dass Architektur das Potenzial hat, eine gesellschaftliche Vision auch konkret zu veranschaulichen. Also eine Art Leitbild zu veranschaulichen anhand von konkreten Räumen. Das gilt sowohl für den Deutschen Pavillon, der versucht aufzuzeigen, wie eine zirkuläre Umgebung gebaut werden kann. Und das funktioniert auch für das Metaverse, was versucht zu veranschaulichen, wie virtuelle Räume funktionieren könnten. Und ich glaube, dass wir als Architektinnen und Architekten oder weitergefasst als Gestalter heute vielleicht mehr denn je in der Aufgabe sind, positive Zukunftsausblicke zu erzeugen. Gerade in der Zeit, wo vielleicht alles diffus ist und auch nicht alles immer so ganz toll ist, muss es, glaube ich, darum gehen zu sagen, Zeitgeist und technologische Möglichkeit zu verbinden in der gestalterischen Vision für einen positiven und einen upliftigen Zukunftsausblick.
Ja, perfekt. Dem ist nichts hinzuzusagen. Und wer an dieser Stelle vielleicht noch einige Fragezeichen im Kopf hat, weil er das ein oder andere nicht verstanden hat, insbesondere auch was den Pavillon im Metaverse anbelangt, dem empfehle ich die kommende Zukunftswerkschau XR Factor. Der Termin steht schon für den 13. Juni 2024. Denn dort wird der Chris diesen Pavillon, die sie entworfen haben für das Metaverse oder beziehungsweise für die Metaverse-Architektur-Biennale, nochmal vorstellen, und zwar in Persona. Da freue ich mich sehr drauf. Ich darf mich nun bei meinem Gast Christian Schersig von Lava Architekten für das echt tolle Gespräch bedanken und schön, dass du mein Gast warst, lieber Chris.
Ganz lieben Dank, Kelly. Jederzeit wieder.
Danke. Ach ja, und wer gern Details zu den Entwürfen des deutschen Pavillons von Dubai und auch Osaka sehen möchte, der wird fündig auf unserem News-Channel Architekturdesigner XA und natürlich auch bei Lava Architekten. In diesem Sinne, macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly.